Muhammad Edin ist so etwas wie der Kernbereich des Kernbereichs der neonazistischen Gewaltbereitschaft. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass Combat 18 ursprünglich eine in Großbritannien entstandene bewaffnete Struktur des Netzwerkes Blood and Honor war, immer eng verknüpft mit Neonazi-Aktivitäten im Bereich Rechtsrockkonzerte und Rechtsrockproduktion, aber eben auch im Bereich der Terrorpropaganda, der Gewaltankündigungen. Und Combat 18 in Deutschland war so etwas wie ein Netzwerk, das übrig geblieben war aus dem Verbot von Blood and Honor, das jetzt 20 Jahre zurückliegt. Und es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die sich daran knüpfen. Eine der Kernfragen ist natürlich, wie effektiv ist ein Verbot oder wie effektiv kann es sein, dass über Monate in der politischen Öffentlichkeit breit diskutiert worden ist. Was passiert eigentlich mit den Personen, die von diesem Verbot betroffen sind? Wir wissen ja, dass es bei einer ganzen Reihe von Leuten gestern in mehreren Bundesländern Hausdurchsuchungen gegeben hat. Die interessante Frage ist aber, bei wem es zum Beispiel keine Hausdurchsuchung gegeben hat, die in der Vergangenheit zumindest in der Recherche auch mit Combat 18 assoziiert worden sind in der Berichterstattung. Und das sind einige der Fragen, die sich damit verbinden. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass Verbote von neonazistischen Kernorganisationen auch deshalb eine schwierige Veranstaltung sind, weil natürlich die Frage besteht, dass Gesinnungsgemeinschaften, und dabei handelt es sich ja um Gesinnungsgemeinschaften, also es sind ja keine Mitglieder eines Kaninchenvereins, die sich dann auflösen und ihr Interesse an dem Gegenstand ihrer Zielverfolgung verlieren, sondern es ist eine Weltanschauungsgemeinschaft von Neonazis. Und das heißt, die entscheidende Frage ist nicht nur, wird das Verbot konsequent durchgesetzt, sondern wie wird auch verhindert, dass Nachfolgeorganisationen und Strukturen entstehen? Und wenn wir da auf die Geschichte von Blood and Honor bzw. das Verbot von Blood and Honor gucken, dann muss man da zumindest ein Fragezeichen setzen.
Dann lass uns doch genau das tun, weil die Frage nach dem, was für eine Konsequenz hat so ein Verbot grundsätzlich erstmal, also sozusagen auf dem Papier, und welche Konsequenzen hat so ein Verbot für eine Organisation, du hast es gerade beschrieben, die ja jetzt nicht zusammengetreten ist, einen Mitgliederverein gegründet hat und den hat eintragen lassen, sondern die ohnehin schon im gewissen Sinne eigentlich klandestin und ja im Falle von Combat 18 auch so ein bisschen was Elitäres hat. Also was ist die rein strukturelle rechtliche Konsequenz aus so einem Verbot?
Ja, das Verbot ist, dass sozusagen alle Gegenstände und Umstände beschlagnahmt werden und Gegenstand eines Strafverfahrens werden könnten, die im Zusammenhang mit Combat 18 stehen. Natürlich besteht auch hier sozusagen die konkrete Nachweispflicht. Der Punkt ist aber, dass wir ja gesehen haben, dass ein Verbot, jedenfalls im Falle von Blood and Honor, nicht dazu geführt hat, dass die dahinterstehende Struktur, und das ist eine personelle Vernetzung, die ist an Personen gebunden. Wir reden hier nicht von einer Massenorganisation, sondern wir reden von einem informell hierarchischen Personennetzwerk. Das zu zerschlagen, würde ganz andere Maßnahmen voraussetzen. Das würde voraussetzen, dass unter anderem auch nochmal die Frage geprüft wird, gibt es gegen einzelne Akteure aus dem Netzwerk oder dem Umfeld des Netzwerkes einen Terrorverdacht und was könnte das beinhalten? Oder je nachdem, was man jetzt bei diesen Durchsuchungen gefunden hat, also beispielsweise gab es ja bei Combat 18 in Pinneberg, sind ja damals auch Waffen gefunden worden, all das sind ja sozusagen Fragen. Und das hat natürlich viel mit dem, wie man so schön neudeutsch sagt, Framing der Sicherheitsbehörden zu tun. Also es ist ganz klar, dass sich dabei um eine neonazistische Terrorstruktur handelt und nicht um einen harmlosen Verein, der Flugblätter verteilt oder Schriften rausbringt. Ja, das heißt, hier ist die Nähe zum Rechtsterrorismus oder der Kern des Rechtsterrorismus berührt. In der Öffentlichkeit aber gibt es so etwas wie einen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen der Frage, wie wird Terror geframed in der Öffentlichkeit oder eben auch nicht. Und da gibt es bei Rechtsterrorismus immer noch sehr viele Unterschiede zu anderen Formen der Berichterstattung über das, was man in der Öffentlichkeit Terror benennt.
Jetzt hast du schon so einen Fragekatalog am Anfang deiner Ausführungen so aufgezählt, was die relevanten Fragen waren. Eine deutet etwas an, was auch mich gestern so bei der Überlegung antrieb, was bringt das eigentlich? Und zwar in dem Sinne, wenn es über Monate lang gefordert bzw. diskutiert wird, also sich andeutet, dann sind ja solche Strukturen, die ja durchaus wissen, was es heißt, im Untergrund, Semi-Untergrund oder sowas zu agieren, natürlich auch haben sie sehr viel Zeit, sich auf den Moment vorzubereiten. Also wie schlagkräftig kann denn dieses Verbot jetzt überhaupt noch sein? Oder was weiß man aus den Erfahrungen, wie stark das eigentlich dann auf so eine militante Neonazi-Szene wirkt?
Wenn es für die Betroffenen gut gelaufen ist, dann hat man da gestern eine Reihe von Schlagstöcken und Hakenkreuzfahnen gefunden, die dann heute medienwirksam der Öffentlichkeit als Bilder präsentiert werden. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist die Frage, sind Datensätze gefunden worden, mit denen sich belegen lässt, dass es diese in Rede stehende Vernetzungsstruktur und die Vorbereitung von wehren Gewalttaten bis hin zu Morden tatsächlich gegeben hat. Und solche Beweise aufzufinden wird, glaube ich, immer schwieriger, wenn über Monate in der Öffentlichkeit angekündigt wird, dass ein Verbot erwogen wird. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was das im Grunde genommen heißt. Das heißt im Grunde genommen, sie begehen eine Straftat und die Polizei sagt in der Öffentlichkeit, morgen mache ich bei Ihnen eine Hausdurchsuchung. Ach nein, morgen doch nicht, vielleicht nächste Woche oder in 3 Monaten. Und jeder, der halbwegs seine 7 Sinne beisammen hat, wird vorher seine Wohnung und alle erreichbaren Räumlichkeiten so gecleant und aufgeräumt haben, dass da jetzt wirklich nichts mehr zu finden ist. Dazu kommt natürlich auch noch, dass andere Fragen hier ungeklärt sind. Combat 18 war von V-Männern geradezu umstellt und die ganze Frage des Verhältnisses zum NSU, das hat ja Caro Keller auch angesprochen, ist sozusagen Gegenstand von Überlegungen oder Ermittlungen. Und man muss eben auch sagen, in der Öffentlichkeit, also wenn man jetzt mal das Frühwarnsystem Verfassungsschutz nimmt und deren Berichte zur Hand nimmt, dann kommt Combat 18 dort in den letzten Jahren nicht vor. Also das sind alles Fragen, die aus meiner Sicht sozusagen unbeantwortet sind. Und wenn man die Geschichte des Verbots von militant-neonazistischen Strukturen sich anguckt, dann kann man sagen, dass es nicht immer, aber in der Regel die Regel gilt, je gewaltbereiter eine Neonazi-Struktur ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in anderen Formen als Personennetzwerk fortgeführt wird. Und da bieten sich ja auch jetzt schon andere Vernetzungsstrukturen an. Also es gibt ja beispielsweise die Frage, was ist mit der Brigade 8 in Sachsen oder wie verhält es sich mit den Brothers of Honor, die sozusagen als Nachfolgestruktur in Frage kämen oder wohin sozusagen bestimmte Dinge überführt werden könnten. Und das macht mich insgesamt sehr skeptisch, ob es gelingt, diese Struktur mit den Maßnahmen, die da gestern getroffen worden sind und vor allen Dingen mit dem Vorlauf, der viel zu spät zugegriffen hat, tatsächlich wirkungsvoll zu zerschlagen sind.
Das legt eine Vermutung nahe, die mir ein bisschen schwerfällt auszusprechen. Ich mache es trotzdem vielleicht am Abschluss unseres Gesprächs. Ist dann das, was sozusagen jetzt aus dem Innenministerium kam mit dem Verbot, eher Symbolpolitik?
Man kann ja noch mal ein paar Monate zurückgehen und sagen, es hat den Mord an Walter Lübcke gegeben, es hat den Anschlag in Halle gegeben, es hat jetzt diese Schüsse auf das Büro von Karamba Diaby gegeben. Es gibt an allen Ecken und Enden der Republik Drohschreiben gegen Politiker im Maßstab zwischen Kommunalpolitik bis zu Bundestagsabgeordneten. Natürlich kann sich eine interessierte Öffentlichkeit fragen, welche Maßnahmen die Sicherheitsbehörden treffen, um diese offenkundig jedenfalls im Moment epidemische Ausbreitung von einer angekündigten und im Zweifelsfalle auch vollzogenen Gewaltbereitschaft Grenzen zu setzen. Und insofern würde ich sagen, das war ein Versuch, in diese Richtung zu gehen, aber es war eben auch nur ein Versuch.